Freunde, herzlich willkommen zur 57. Folge von 7700 Tage. Das ist der Podcast von Antonio Lucaccio und
Sascha Stehler.
Wir sind das, du Stehler Lucaccio. Wir wissen, dass wir einen schwierigen Bandnamen haben. Deswegen haben wir uns gesagt, scheiß drauf, wir nehmen uns Instrumente, die eh keiner hören will. Und dann ist die Mischung perfekt. Ihr seid auch trotzdem hier genau richtig. Ihr seid entweder in eurem Montag mit Badeschlappen unterwegs und hört uns beim ersten Kaffee, oder ihr seid mitten in der Nacht beim Joggen Dienstag und sagt euch, was mache ich hier draußen? Warum tue ich mir das überhaupt an? All das sind aber eure Sachen, die interessieren uns eigentlich überhaupt nicht. Hier geht es nämlich um Musik und artverwandte Themen der Musik. Und dass Musik doch was mit dem Leben zu tun hat, das beweist das heutige Thema. Es geht um Improvisation. Was ist das? Was bedeutet das? Was impliziert dieses Wort? Was steckt da alles drin? Wo kommt es geschichtlich her? Wer hat das alles gemacht? Wer konnte es richtig gut? Wen sollte man da mal unterbrechen und sagen, halt, stopp! Das geht jetzt hier zu lange. Das werden wir jetzt beleuchten. Und ich würde einfach mal den Staffelstab übertragen an Sascha Stieler und fragen, was bedeutet denn Improvisation für dich? Beziehungsweise, was bedeutet der Begriff eigentlich überhaupt?
Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer 57. Folge. Ich freue mich auch wieder hier mit dabei zu sein. Und Antonio, genauso wie du es gesagt hast, ich glaube, wenn man ins Detail guckt, in unserem Fall natürlich die Musik, kann man viel lernen fürs Leben. Weil letztendlich auch Improvisation natürlich uns an jeder Stelle unseres Alltags begegnet. Ihr wisst, von was ich rede, ja? Oftmals weiß man nicht, wie der Tag endet, ja? Oder wird überrascht sein, dass man doch manchmal weniger Sicherheit hat, als man dachte. Deshalb wollen wir heute mal einen Blick darauf werfen. Und ich habe mal nachgeguckt, das Wort stammt ursprünglich aus dem Lateinischen, und zwar improvisus. Und das heißt so viel wie unvorhergesehen und unerwartet. Ja, im allgemeinen Sprachgebrauch ist damit gemeint, spontan kreative Lösungen für plötzliche Probleme zu finden.
Das kann man auch als Entschuldigung nehmen. ist ja perfekt, weißt du, so, ey, warum ist es heute komplett versalzen und verpfeffert und mit Chili voll? Das war Improvisation.
Ja klar, also
warum ist hier nicht aufgeräumt und nicht gesaugt? Ich habe heute improvisiert. Ich habe es heute einfach mal weggelassen. Oder wohl, das ist ja eigentlich nur weglassen.
Ja, ich habe
das ist die große Pause dann.
Ich habe einen schönen Satz von meinem ehemaligen Mathelehrer im Kopf. Zu Zeiten meines Abiturs war ich Mathe-Leistungskurs und ich war nicht schlecht da drin. Und bei manchen Arbeiten, als er mir einmal so eine Arbeit wiedergegeben hat, meinte er, ich weiß nicht, ich kann den Rechenweg bei dir nicht nachvollziehen, aber du hast das richtige Ergebnis dann irgendwann hingeschrieben. Ich glaube, in deinem Metier nennt man das Improvisation. Und so war es auch letztendlich. Es ging, damals gab es noch nicht ChatGPT, also ich konnte nicht irgendwie bescheißen. Ich konnte auch nicht abschreiben. Man saß einzeln bei den Klausuren. Ja, da war nichts los. Aber letztendlich Improvisation begegnet uns in unserem Alltag. Ne? Also spontan kreative Lösungen finden auf Probleme ist eigentlich unser Stichwort.
Ja, hatte ich gerade, als ich mit einer Fluggesellschaft telefoniert habe, beziehungsweise mit so einer Zwischenagentur, die so versucht, billige Flüge zu organisieren.
Ja.
Aber dann immer so kleine Klauseln drin hat, wenn man irgendwo drauf drückt, dann hat man gleich mal ein Jahresabo abgeschlossen. Das hatte ich. Und dann habe ich improvisiert mit den jeweiligen Fachberatern am Telefon. Ich bin richtig sauer danach, richtig genervt von so einem Scheiß, dass es Leute gibt, die so Firmen einen abzocken wollen. Das ist so, das macht mich richtig. Das ist auch Improvisation. auf eine ganz fiese Art und Weise. Ja. Aber lass uns musikalisch abbiegen.
Ja.
Was das bedeutet für uns. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann mich an meine ersten Improvisationsversuche erinnern. Mhm. Die gingen sehr zeitig los. Also bestimmt mit 3-4 Jahren, wo dann auf der einen Seite musikalische Themen aus dem Theater immer mal wieder auf irgendwelchen Holzkisten zu Hause nachgetrommelt wurden.
Ja.
Und dann auch später mit dem Klavier dann die ersten Stücke versucht, geschrieben wurden und dabei irgendwie improvisiert wurde. Aber noch ohne Inhalt und ohne Wissen.
Ja.
Also alles nach Gehör. Mhm. Und das ist erstmal ein schöner Anfang, aber man merkt, dass man relativ schnell, wie jemand ist, der eine Sprache lernt und nur 8 Wörter hat und die würfelt er durcheinander.
Ja.
Und es kommt immer mal wieder was Neues raus, aber es klingt immer gleich.
Ja.
Und dass Improvisation auch was mit Kenntnis zu tun hat und mit der jeweiligen Musikzeit verbunden ist.
Ja.
Also ein Franz Liszt hat anders gespielt und improvisiert als ein Charlie Parker.
Mhm.
Also Franz Liszt, ein klassischer, romantischer Pianist, kann man so sagen.
Ja.
Ein Star der spontanen Improvisationskonzerte.
Mhm.
Und Charlie Parker, ein Saxophonist aus dem letzten Jahrhundert.
Ja.
Das sind doch Welten von der Improvisationstechnik und trotzdem ist es das Gleiche, was sie machen, also improvisieren.
Ja. Ja.
Was passiert da eigentlich? Was gibt's da eigentlich? Weil wir nehmen uns mit, Sasch, du bist doch der Professor.
Ich bin Professor Dr. Schieder. Ja, Freunde, man muss sagen, genauso wie du sagst, mit diesen 8 Vokabeln, mit denen man startet, kommen viel, viel mehr Vokabeln im Laufe eines Musikerlebens dazu. Vor allem natürlich in den jungen Jahren, wo es wirklich noch um die Basics geht. Ja, später guckt man vielleicht um die Feinjustierung, da guckt man, welche Schraube noch ein bisschen fester gedreht werden kann. Aber am Anfang geht es wirklich darum, eine musikalische Sprache zu entwickeln. Und natürlich ist manchmal dann die Frage, ist es jetzt improvisiert oder greift derjenige natürlich auch auf Dinge zurück, die er schon mal gespielt hat. Ja, also nicht alles, was sozusagen improvisiert wird, ist dann in dem Moment jeder Ton frei erfunden, sondern es gibt Patterns, es gibt Licks, bestimmte Motiviken, die man entwickeln kann. Und so entsteht praktisch im Laufe einer Musikerkarriere wie eine Art eigene Sprache. Ne? Und aus diesen 8 Vokabeln werden plötzlich 100 und werden plötzlich 1000, vielleicht auch 10.000. Ja?
Mhm.
Und das passiert eigentlich damit. Und man muss sagen, wir verbinden natürlich heutzutage Improvisation viel mit Jazzmusik. Ja, weil es dort praktisch überhaupt zur Grundlage gehört. Aber die Improvisation ist schon viel älter, ja. Und wir verbinden heute vor allem Improvisation gar nicht mehr mit einem klassischen Konzert. Aber genau das, was du angesprochen hast mit Liszt und Co., ist eigentlich früher viel mehr gang und gäbe gewesen. Ich habe mal nachgeguckt. Was vielleicht einigen ein Begriff sein dürfte, ist zum Beispiel die Kadenz. Die Kadenz war immer am Ende des Stückes von Solokonzerten und da konnte der jeweilige Solist sich wirklich einmal ausleben, ja. Und gute Solisten haben da wirklich unfassbare Kadenzen gespielt, allein, und haben das im Prinzip improvisiert und konnten dort nochmal zeigen, wie besonders virtuos sie sind, wie besonders feinfühlig, oder konnten nochmal einen Bezug zu dem Stück herstellen. War damals in der Klassik gang und gäbe, Antonio.
Das ist okay, ich stelle mir gerade vor, wie so ein Klarinettenstück ist, übelst schwer ausgespielt und dann hinten spielt er so eine ganz einfache Melodie, Hänsel einen kleinen, Hänsel, alle so, das war's
jetzt. Das wäre auch
und
geil.
Schluss. Ich will nach Hause, ich will jetzt mal zum Mittag, ich will jetzt nicht mehr so lange hier spielen.
Absolut. Und heutzutage sind diese Kadenzen oft ausgeschrieben, ne? Ist eigentlich gar nicht mehr gang und gäbe. Und mir ist auch nochmal aufgefallen, die Improvisation reicht noch weiter zurück. Du erinnerst dich vielleicht an das Generalbass-Spiel.
Ganz klar.
Ne? Generalbass, für die, die das
damals, als ich mit meiner Kutte
ist eigentlich
und meiner Harfe gespielt habe.
Das kommt tatsächlich aus dem Barock und der frühen Klassik.
Erzähl mal, was das ist.
Pass auf, das war vor allem für Cembalisten und Organisten, die eine Begleitung gespielt haben. Und da war im Prinzip nur eine Basslinie geschrieben und die war beziffert. Also darüber standen Ziffern. Und die Ziffern zeigten an, welche Intervalle ausgehend von dem jeweiligen Basston gespielt werden mussten. Also zum Beispiel, wenn da ein E steht und eine 6 darüber, musste man praktisch eine 6. Über dem E spielen und konnte dann ableiten, dass es sozusagen ein sogenannter Terzbass ist, dass es also um C-Dur ging zum Beispiel. Ne? Und mehr war aber oft gar nicht vorgegeben. Sprich, eigentlich so ein bisschen der Vorreiter von dem, wie das heutzutage im Jazz ist, dass man eine Melodie notiert hat und darüber Akkordsymbole notiert sind. Ne? Und dann steht da zum Beispiel F-Moll oder B-Dur-7, ne? Und sowas. Und dann ist das die Vorgabe für die Begleitung. Ne? Und dann muss man im Prinzip auch die Begleitung gewissermaßen improvisieren. Und auch da in diesem Generalbassspiel war eine hohe Virtuosität zum Teil gefragt. Und ich selber Leute erlebt habe, die das wirklich können. Auch heutzutage noch, dieses Generalbassspiel, das ist unfassbar. Also was da Leute draus machen, Zum Teil packen die dann auch ihre eigenen Harmonien damit rein. Ein extrem hohes harmonisches Verständnis, also bewundere ich sozusagen. Und zu allerletzt sei noch genannt, auch Verzierungen zum Beispiel waren noch nicht immer eingetragen in Musik. Auch das war dann sozusagen oblag dem jeweiligen Solisten.
Also ja? Verzierungen sind dann zum Beispiel so.
Lalalala. Genau.
Also so ein kleiner Vorschlag.
Du hättest immer nur diese Art von Verzierung ja, gemacht. Du wärst der Solist mit dem Dalala.
Aber ist geil, aber Bach hatte schon dann sehr, sehr verschiedene Art Verzierungen. Also ja. Auch verschiedene Bezeichnungen.
Ja.
Ich merke das immer, wenn ich zum Beispiel verschiedene, die Cello-Suiten auf dem Saxophon spiele, dass Bach, ich weiß nicht, ob es nachträglich eingefügt wurde, aber dass die ganz, ganz verschiedene Verzierungen gibt, die verschiedenartige Zeichen haben.
Ja.
Also von unten verziert, also von unten angespielt wie oder von oben angespielt und Triller
ja.
Und natürlich musst du dann auch die Tonart bedenken, wenn du den Triller spielst, also der sollte schon mit auch in der Tonart sein,
ja.
Sonst klingt das schrill.
Ja.
Und also super interessant, wie viele handwerkliche Dinge es da gibt. Und
total.
Natürlich, du führst es gerade an, es ist natürlich ein Werkzeug besonders für Organisten gewesen, die immer, auch das ist ja heutzutage noch, dass viele, viele Organisten, die meisten eigentlich gut improvisieren können. Das heißt, die können einen guten Übergang spielen. Ah, es wird noch länger die Oblade ausgeteilt.
Ja, ja. Oder die Intros in der Kirche für bestimmte Stücke, für die Gemeinde dann singt. Da kann auch so ein Organist manchmal zeigen, was er drauf hat. Ne? Und da bin ich selber manchmal erstaunt, wenn ich dann in so einer Kirche sitze. Und dann schießen die aber los. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Also das ist wirklich beeindruckend. Und man assoziiert es nicht mit klassischer Musik. Man denkt, naja, die spielen da nach Noten. Aber weit gefehlt. Und ich würde mir tatsächlich auch fürs Konzerthaus, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, hier, für die Klassikwelt, würde ich mir wünschen, dass das mehr Einzug hält, weil, und da können wir vielleicht jetzt da ein bisschen drüber sprechen, Improvisation ist ja auch das Eintauchen in einen Moment. Ne? Und das finde ich das Reizvolle, dass man sozusagen an einem Abend manchmal fühlt, ey, hier ist so eine Energie und ich spiele jetzt hier ganz weit nach vorne und ich fühle das und kann das zum Ausdruck bringen, was ich in dem Moment fühle. Und am nächsten Abend fühle ich vielleicht irgendwie ein introvertiertes Publikum, weiß ich nicht, wo ist ein introvertiertes Publikum? An der Küste? Manchmal an der Küste. Sagen wir, an der Küste ist das introvertierte Publikum. Es
Grönland.
Ist hochaufmerksam. Es weint auch
Grönland.
Danach. Es weint auch danach, aber nicht mittendrin.
Grönland.
Und in dem Moment
fühlst
du. Genau. Und in dem Moment würdest du vielleicht denken: Heute improvisiere ich eher und vertone den Eisberg. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß das
und
genau.
Und nicht
was
das
du
Feuer der Toskana.
Das Besondere an Improvisation damals und es ist gefährliches Halbwissen, ist ja trotzdem, dass ein Einzelner heraustritt und etwas beiträgt zu einem Stück, welches schon da ist,
ja.
An einem gewissen Punkt, wo dafür ein Spot oder ein Scheinwerferlicht auf den Solisten fällt. Also Mozart zum Beispiel, Solo, die Klavierkonzerte, ist verbrieft, dass er nicht gleich immer alles ausgeschrieben hat,
ja.
Sondern es Parts gab, wo er improvisiert hat zum Orchester oder einzelne Solo-Parts hatte.
Ja.
So gab es ja aber auch früher Wettbewerbe. Also ich kann mich daran erinnern, als ich Bach die Biografie gelesen habe, dass er verschiedenste Improvisationswettbewerbe hatte.
Mhm.
Einen legendären in Dresden, wo er einen Wettkampf hatte sozusagen. Also wurde gegeneinander angetreten zwischen Cembalist und Cembalist. Also Bach gegen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Franzose oder Italiener. Und der hatte angeblich Bach gehört, wie er sich eingespielt hat und ist geflohen,
krass. Ja,
okay. Weil er so gut spielte. Ja. Oder Bach unter anderem war ja auch bei Friedrich II., glaube ich, den großen preußischen König, der auch gerne Flöte gespielt hat. Und der hat ihm ein Thema gegeben und gesagt, können Sie das improvisieren? Können Sie da eine dreistimmige Fuge daraus improvisieren? Gar kein Problem für Bach.
Ja.
Und dann hat Friedrich II. Gesagt, so, und können Sie auch eine sechsstimmige Fuge daraus machen? Und hat Bach gesagt, na, das kann ich schon machen, aber da müsste ich mich hinsetzen.
Ja.
Ist nach Hause gefahren, hat das dann ausgeschrieben.
Ja.
Und das hieß das musikalische Opfer. Und das sind alles so Improvisationsbeispiele von Leuten, die einzeln improvisiert haben. Späterhin dann mit dem Jazz gab es plötzlich eine Form, wo Menschen zusammen improvisiert haben. Was ist denn der Unterschied eigentlich? Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
Na total. Letztendlich muss man sagen, Improvisation war ein Teil sicherlich dieser klassischen Musik und klassischen Vergangenheit. Bei Jazz wurde es zur Definition. Also Jazz ist Improvisation, ja. Also das ist der das große Merkmal dieser Musik. Und dort kann man natürlich erkennen, wie groß die Facetten von Improvisation sein können. Denn wir erleben natürlich oder haben zumindest so vielleicht so eine Vorstellung von Free Jazz, ne? Wenn alles komplett wild und frei wird und sich eine Form auflöst und alle im Prinzip ohne eine Vorgabe sozusagen miteinander improvisieren. Das kann sehr schrecklich werden. Das kann auch hochspannend sein, ja, und gerade wenn man auch in diese Welten eintaucht, erkennt man dann die feinen Nuancen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es zu verschiedenen musikalischen Sprachen führt, ähnlich worüber wir vorhin gesprochen haben, über Charlie Parker und Liszt, dass im Prinzip bestimmte Stilistiken plötzlich entstehen, wie zum Beispiel der Bebop oder der Hardbop oder die Fusion. Und das, wo man sagen kann, das sind alles Stile des Jazz, wo aber im Prinzip auf unterschiedliche Art und Weise improvisiert wird und wo auch jedes Instrument so ein bisschen eine andere Aufgabe hat. Ne? Und daraus entwickelt sich das musikalische Vokabular eines jeden Spielers. So. Und ich glaube, das Größte, was man als Jazzmusiker oder als Improvisator erreichen kann, ist, dass tatsächlich sich eine eigene Sprache herausbildet und dass, wenn man natürlich Teil dieses Musikgenießens ist oder da ein geübter Hörer ist, dass man relativ schnell sagen kann am Ende, ah, guck mal, das ist der Pianist Herbie Hancock, das ist der Pianist Chick Corea, und sie im Prinzip innerhalb weniger Takte an ihrem Spiel erkennt. Und das ist im Prinzip dann im Laufe der Jahre war die Entwicklung von Jazz, und das ist das Gute, so wurde auch die Art von Musik und von Improvisation wieder ein Teil anderer Stilistiken wie Popmusik und Rockmusik, wo letztendlich inzwischen auch wieder improvisiert wird oder nach wie vor improvisiert wird. Ja.
Jetzt sind wir ein bisschen, also wir kratzen ein bisschen an der Oberfläche in der Hinsicht, dass wir verschiedene Stilistiken benennen. Das in Gänze, in Tiefe herauszukristallisieren, ist natürlich dann eine musikalische, wie soll ich sagen, schon Vorlesung fast.
Ja.
Also wir wollen euch jetzt nicht erklären, was genau der Unterschied ist beim Bebop und beim Hardbop.
Absolut.
Aber was wir so ein bisschen
Hardbop
vielleicht...
Hardbop ist härter, wie es der Name natürlich sagt.
sondern wir wollen eigentlich so ein bisschen auch erklären anhand unseres Duos, was bei uns Improvisation ist und was fest ausgemacht ist.
Ja.
Und ich kann euch sagen, wir werden häufig nach dem Konzert angesprochen, auch gerade von Leuten, die Musikkenner sind und die gerne ins Konzert gehen und fragen, wie viel Prozent Anteil von unseren Konzerten ist denn Improvisation und wie viel davon passiert denn jeden Abend?
Ja.
Und es ist müßig, das in Prozente aufzuteilen, weil ja Improvisation wie soll ich sagen, ja auch ein Stilmittel ist, welches benutzt wird, aber von Song zu Song variiert und auch von Abend zu Abend variiert und auch von Raum zu Raum variiert.
Ja.
Deswegen kann man nicht sagen, es sind 18,3%.
Ja.
Aber es ist ein wichtiger Punkt in unseren Songs, und sie variieren von Song zu Song.
Mhm.
Also es gibt Stücke wie Blauer Flamingo.
Ja.
Da fangen wir an, das Thema zu spielen, also die Melodie, die jeder kennt.
Mhm.
Da ist ganz klar, welche Begleitung du auf dem Klavier spielst.
Ja.
Und nach etwa 2,5 Minuten gibt es einen Teil, wo wir zusammen improvisieren.
Mhm.
Nun ist es so, dass wir, wenn man jeden Abend aufnehmen würde, es relativ ähnlich klingt, was wir improvisieren.
Mhm.
Da gibt es kleine Nuancen. Aber es trotzdem immer was anderes ist. Es wird niemals ein Konzert geben, selbst wenn wir 100-mal Blauer Flamingo spielen, wird es niemals immer genau so klingen,
ja,
wie wir sozusagen, wie wir das Stück spielen. Es ist immer was anderes.
Mhm.
Was ist da konkret anders und was machst du von deiner Seite aus da anders?
Ja, letztendlich, ich bin ja oft in der begleitenden Funktion, gerade beim Duo, und gerade wenn es im Prinzip Bass und Schlagzeug wegfällt, ne, dann ist mein Job natürlich viel mehr Begleitung, als jetzt Solos zu spielen. Sprich, in meinem Kopf ist wirklich, dass ich Dinge eigentlich miteinander verbinden muss. Ne? Also ich muss zum einen eine Grundlage anbieten, was einen Akkord angeht und was Basstöne angeht vor allem, ne? Weil du flirst praktisch über mir drumherum. Und ich muss natürlich in irgendeiner Form für die Harmonik sorgen. Ne? Und das kann zum Teil variieren. Und natürlich greifen wir auch in unseren Improvisationen auf so Dinge zurück, die uns vertraut sind. Ne? Also was ich meinte mit musikalisches Repertoire. Man muss sich vorstellen wie so kleine Lego-Bausätze. du erfindest nicht jedes Mal diesen Legostein neu, ne? Sondern du hast einen Legostein und den setzt du anders zusammen. Und du baust praktisch die Rakete immer neu. Und mal ist sie größer, mal ist sie kleiner, mal ist sie breiter, mal spitzer, mal blau und mal rot. Aber du bedienst dich im Prinzip bestimmter Elemente. So, wo man auch irgendwie in seinem Kopf dann als Musiker Überschriften für findet. Ne? Also das kann zum Beispiel sein, dass ich sage, ich spiele jetzt mal im Bass die ganze Zeit nur C und darüber finden alle anderen Akkorde statt. Ne? Das nennt man zum Beispiel Pedalton.
Spielst einen Pedalton in der linken Hand und über diese linke Hand, die fest ist,
ja,
wie so ein Generalbass.
Zum Beispiel, genau.
Kannst du verschiedene Zusatzharmonien? Willst du mal ganz kurz zeigen?
Ja, also man kann sozusagen jeden Ton in immer einen anderen Kontext setzen. Also ich kann das sozusagen, ich finde das sehr interessant. Also ich mache das
auch
mal.
Auch wenn ich es kenne, ich höre es immer wieder sehr gern.
Ja, ich kann das euch mal vormachen.
Setz mich mal neben dich.
Mal mit einem oberen Ton, weil man den gut hört. Ich nehme mal das S, ja. Und zum Beispiel, Antonio, wir richten mir hier die Mikrofone drauf. Ja. S kann erstmal S-Dur sein. Und dann könnte es aber auch zum Beispiel, wenn ich D im Bass nehme, könnte es zum Beispiel D alteriert sein, so heißt der Akkord. Es könnte auch Des Major sein. Es könnte A-Dur über C sein. Könnte H-Dur sein. Könnte B-Sus sein. Das ist A7 Kreuz 11. Das ist A-Dur 7. G alteriert. Ges 7, F mal 7, E Major und S Dur. Es geil. Ist so toll, Antonio.
Ja,
es
ist genau so toll. Das meinte ich damit.
Ne?
Es steckt alles drin.
Jeder Ton kann alles sein.
Und das ist das Schöne an Musik, dass man natürlich anfängt mit so einer Tonleiter.
Ja.
Und das sozusagen unser Grundsetup ist, von dem wir gehen zum Beispiel von S Dur.
Mhm.
Und das, wenn man diesen man hat ja gehört, dass du immer das S gespielt hast.
Genau,
oben.
Ja.
Und eigentlich auch die zwei Nebentöne sich selten verändert haben, aber sie immer eine neue Bedeutung hatten.
Ja.
Und das ist genau das, was du mit den Lego-Bausteinen meinst.
Genau.
Du hast gleich viele Grüne, du hast gleich viele Rote, du weißt, wie viele Punkte gibt, auf die du es bauen kannst.
Mhm.
Aber die Form und Art und Weise, wie du sie zusammensetzt,
ja,
machen immer was Neues daraus.
Mhm.
Und so ist auch Improvisation sozusagen ein riesengroßer Punkt, der eine gewisse Vorkenntnis braucht.
Mhm.
Und wir sind sozusagen improvisierende Komponisten.
Ja, das ist eine schöne Jobbezeichnung.
Genau, das ist auch die Jobbezeichnung von uns beiden.
Ich bin improvisierender Komponist. Hallo.
Nein, aber das ist wirklich so,
ja,
weil wir zwei ja nicht auf die Bühne gehen und haben gar kein Fundament und schmeißen einfach nur mit Tönen um uns,
ja,
und gucken, ob uns irgendeine Idee anzündet und der wir folgen, sondern wir haben ein Programm.
Mhm.
Ähnlich vielleicht wie Mozart das hatte,
ja,
ähnlich wie vielleicht auch andere Komponisten das hatten, die ihre Stücke geschrieben haben für sich in einem Soloform oder eben in einem Streichquartett oder mit Orchester.
Mhm.
Und darauf dann improvisieren und mit dem Material spielen.
Mhm.
So ist es auch bei uns. Wir haben etwa 70 bis 80% sind bei uns ziemlich fest.
Mhm.
Manche Stücke sind auch wirklich super fest, da improvisieren wir gar nicht.
Ja.
Das sind die wenigsten, aber trotzdem gibt es sie, weil es ist so wichtig, dass man sie im Kern behält und genauso spielt.
Ja.
Aber die anderen Stücke, da ist immer 10 bis 20% Möglichkeit darin, etwas zu verändern und was es nur in dem Moment gibt.
Ja.
So wie Sascha es angedeutet hat, an der Küste spielt man eben anders als in der Toskana.
So ist es.
Macht meine. Der Raum und die Menschen etwas mit einem.
Ja.
Und man improvisiert auch anders in einer Kirche als in einem Jazzclub, weil es einfach akustisch andere Möglichkeiten gibt und meistens natürlich auch eine andere Musik gespielt wird.
Ja.
Aber für uns ist Improvisation sozusagen ein Handwerk, welches eine gewisse Grundkenntnis braucht von was passiert da harmonisch, also welche Tonleiter liegt der Sache zugrunde oder welche Akkorde liegen der Sache zugrunde, wie könnte man das so benutzen, dass man nach man selber klingt und trotzdem etwas ausfüllt, was es nur in dem Moment gibt und was KI nicht kann.
Absolut.
Nämlich diesen Moment zu kreieren, dass ihr den nur einmal erleben könnt, nämlich dann einmal im, auf dem Feld in Kleinmecker.
Ja.
Zum Beispiel, oder in der Kirche.
Ja.
Und das ist das Besondere daran, dass man sozusagen noch tiefer in die Komposition geht und noch etwas herauszaubert, was es sozusagen nur in dem Moment gibt.
Absolut. Und wenn ihr euch fragt, im Leben, ihr wisst, wie es ist, im Leben geht es ja nicht nur um spontan sein und improvisieren, sondern es geht sicherlich auch um Sicherheit und um Festhalten. Und das ist genau auch das, was du beschreibst, nämlich, wenn wir improvisieren, ist sozusagen unsere Rentenversicherung, ja, unsere Unfall- und Haftpflichtversicherung, zum Beispiel die Form. Ne, also, dass man zum Beispiel sagt, im Jazz gibt's so ganz einfache Lieder, 16 bis 32 Takte. Da stehen dann in Harmoniesymbole drüber. Und das reicht auch von einfach bis schwer. Aber man einigt sich auf diese Form und über diese Harmonien wird improvisiert. Und dann kann man gucken, ob man daraus mal ausbricht. Aber man bleibt in dieser Form. Und es würde auch furchtbar klingen, wenn jeder in dem Moment diese Form verlassen würde. Ja, das wäre dann nicht mehr dieses Stück. Ähnlich ist es bei uns, das ist sozusagen die Haftpflichtversicherung. Also man sagt, wir haben uns schon grundsätzlich geeinigt auf eine bestimmte Form, auf bestimmte Harmonien, auf eine Grundtonart. Das ist sozusagen so ein bisschen das Schwimmen mit Schwimmflügeln. Antonio, ich finde, wir sind an einem Punkt, wo wir einmal darüber reden können, wie man improvisieren üben kann, denn als ich darüber nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, dass das wirklich eigentlich sehr gut aufs Leben zu übertragen ist, egal ob man Musiker ist oder nicht. Wie übt man Improvisation?
Also wir haben ja jetzt ja gelernt, was Improvisation bedeutet. Das heißt, einem Thema, was zugrunde liegt, noch etwas hinzuzufügen.
Ja.
Auf seine Art und Weise. Mhm. Mit aber im besten Falle einem Rüstwerkzeug.
Mhm.
Also das bedeutet, dass man diese Form, die du angesprochen hast, erstmal für sich versteht. Es können ganz einfache Formen sein. Also man könnte einfach, um vielleicht das auch mal praktisch zu zeigen, könnte man mehr, es ist hier alles unabgesprochen, ne? Leute, wir machen das hier alles improvisiert. Ich habe Sascha nicht eingeweiht, aber man könnte zum Beispiel ja eine vier-akkordige Form nehmen.
Ja.
Vier Akkorde.
Pass auf, Professor Dr. Stieler hat die Überschrift dafür, Antonio.
Ja?
Ja, und die kann man sich notieren, die kann man sich an den eigenen Spiegel im Badezimmer kleben. Einschränkung führt zu Kreativität. Das ist die Überschrift, wie man improvisieren in der Musik und im Leben üben kann. Wenn ich euch sage, ihr habt alle Zutaten, die es gibt auf der Welt, kocht mal was, führt das zu absolutem Chaos. Vor allem, wenn man dann denkt, oh Gott, ich will ja möglichst viele Zutaten zusammenhauen. Ja? Wenn ich euch aber sage, versucht doch einfach mal, euch 5 Gewürze zu nehmen. Erstmal scheißegal welche. Und oder 5 Zutaten. Nennen wir mal 5 Zutaten.
5 Gewürze, das essen würde ich gerne mal essen. Es gibt nur Salz, Pfeffer, Chili, was gibt's noch? Majoran und Kreuzkümmel. Daraus bitte jetzt etwas kochen.
Ja, aber was Leckeres. Mit Vorspeise. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also nimm 5 Zutaten und koche daraus was. Das führt zu Kreativität. Und das ist genau das, was du sagst. Nimm zum Beispiel 4 Akkorde, nimm eine einfache Form. Es kann auch sein, nimm mal nur 3 Töne. Das kann auch sein, ich nehme ein rhythmisches Muster, dass ich immer bam, 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 bam mache oder so. Ne? Das können ganz einfache Mittel sein. Und ich kann mich erinnern an unseren großen Professor Richie Beirach, über den wir hier schon oft gesprochen hatten. Der hat immer reingeschrien eigentlich bei Improvisation, dass es um ein Motiv gehen soll. Denn was Improvisation, eine gute Improvisation und ein klassisches Stück eint, ist, dass man eine Geschichte damit erzählt. Wir merken uns klassische Musik und uns berührt klassische Musik, weil wir ein bestimmtes Motiv hören. Und dieses Motiv entwickelt sich. So wie wir in unserem Gespräch heute über Improvisation reden. Wir reden auch nicht über 10 Themen gleichzeitig. Wir reden über 1. Und in der Improvisation ist es ähnlich wie in einer Komposition, nur dass es spontan passiert. Wir nehmen uns ein Motiv und wir entwickeln das Motiv weiter. Ja, das passiert in jedem guten Song. Dass wir sagen, yesterday, da 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 da, da ist das Motiv wieder, ne? Und so weiter. Es ist bei jedem Song, an dem wir uns erinnern, so. In einer Improvisation ist es ähnlich, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich nehme mir ein Motiv und ich entwickle das Motiv weiter. Ist eine Einschränkung, aber diese Einschränkung, nicht alles tun zu können, sondern es geht um dieses eine Motiv, führt zu Kreativität. Das ist jetzt sozusagen der...
Das ist sehr, sehr gut, aber ist ja genau das, worauf ich auch hinaus wollte.
Absolut, voll.
Und wollte das jetzt praktisch mal darstellen.
Ja.
Also zum Beispiel die 4 Akkorde, ne?
Ja.
Also es können, ich sitze jetzt am Klavier, also wenn es nicht so gut klingt, bin ich's, ne?
Ja.
Zum Beispiel C-Dur, A7,
ja.
D-Moll
ja.
Und G.
Ja, klingt ja besser als bei mir. Klingt ja besser als bei
Hört
mir.
Hört man das hier? Über das Mikrofon bestimmt.
Hört's leise.
Und das ist eine 1-6-2-5 ja. Verbindung. Ja. 1-6-2-5 bedeutet einfach von dem Grundton aus, dass die 1, der sechste Ton ja. davon ist das A, als Dur, Dominant Septakkord, dann D-Moll,
ja.
die 2, von D, C ist es der zweite Ton zu D.
Ja.
Und dann die 5.
Ja, scheißegal, 4 Akkorde.
Vier Akkorde.
Und über was diese, machen wir jetzt?
Über die 4 Akkorde
ja.
kann man ja, die drehen sich die ganze Zeit und ja. du merkst, ah, es geht wieder da los. Ah, und von da nach da.
Ich wünsche mir jetzt, dass du singst.
Und jetzt kann man zum Beispiel eine ganz einfache Melodie im Profisinn drüber ziehen. Ja. Dass man sagt, zum Beispiel jetzt eine Anfangsmelodie, ne?
Ja.
Die ist mir gerade in den Sinn gekommen.
Das ist das Motiv. Ja. Ja.
Und dann kann man das variieren. Also jetzt hat man so ein Grundmotiv.
Ja.
Das hilft uns wie so ein Thema.
Ja.
Und das nimmt, das singt man einfach nochmal.
Jetzt könntest du mal andere Harmonien und nehmen und das gleiche Motiv nochmal spielen.
Nee, ich würde es eher ja. anders machen. Und zwar, ich
Saxophonist raus.
Ich behalte die 4 Akkorde,
ja.
aber variiere mit der Melodie. Und zum Beispiel. Und das ist so eine ganz, ganz, ganz simple Art und Weise von Improvisation.
Mhm.
Das ist erstmal nur aus dem Bauch heraus
ja.
Und ein Gefühl, ohne das jetzt zu wissen, was ich da ganz genau gemacht habe.
Ja.
Aber es ist sozusagen erstmal über einen sehr, sehr einfachen Rahmen mhm. eine Melodie gefunden, ein Motiv, welches man weiterentwickeln kann. Und ja. das ist die ganz, ganz einfache Anfangsform von Improvisation.
Und Freunde, ich muss wirklich sagen, ich glaube, also, absolut, absolut. Und ich glaube auch, dass wenn man so an alle Dinge im Leben rangeht, dass man am Ende sagt, scheiße, 80 Jahre haben nicht gereicht. Weißt du, was ich meine? Also, weil letztendlich gerade, wir wissen ja, wie es ist, dann wird man größer, dann entwickelt man Routinen, man bekommt Alltag rein. Und das ist auch alles schön, das ist die Form. Das sind auch die Harmoniesymbole und man weiß immer besser, wie man sich zurechtfindet. Die Gefahr ist aber, dass es langweilig wird. Und mal übertragen aufs Leben ist, wenn ich immer wieder das gleiche Stück spiele, mit immer wieder diesen gleichen Harmonien, würde ich als Musiker denken, vielleicht probiere ich mal eine Reharmonisation. Bedeutet, Melodie bleibt gleich, Form bleibt gleich, aber ich versuche heute mal andere Harmonien.
Kannst du es mal zeigen?
Naja, ich will...
Sorry,
Wir bleiben beim Leben. Also jetzt übertragen auf dein Motiv zum Beispiel,
ja.
würde ich sagen, wiederhol nochmal dein Motiv und
ja.
ich spiele nur einmal andere Harmonien.
Ich sing's mal mit dem Klavier ja, zusammen. Ja, also. Geil!
Weißt du?
Ja,
so,
ja, ja.
Das
ja.
Dann,
habt ihr das gehört, den Unterschied?
Es war doch unfassbar.
Aber so ein kleines Ding hat es gemacht.
Man hört. Und ich finde, gerade das, dass man sagen kann, okay, ich habe meine Routine, ich habe meinen Alltag, aber ich heute suche ich mir mal 3 andere Zutaten raus. Oder heute versuche ich mal, mein Problem auf eine andere Art und Weise zu lösen. Ja. Und wie gesagt, durch Einschränkung, weil Einschränkung bringt Kreativität. Und das ist auch der Punkt, was zum Beispiel Jazz so faszinierend macht, dass zum Beispiel Leute wie Miles Davis sicherlich nicht die allervirtuosesten Trompeter der Welt waren, aber sie haben durch ihre Einschränkung, dass sie gemerkt haben, ey, ich kann auch bestimmte Dinge nicht, haben sie ihr eigenes musikalisches Vokabular gefunden und am Ende fragt sich keiner, der Miles Davis hört, ob er der virtuoseste Trompeter ist, weil das, was er spielt, ergibt total Sinn. Und so ist es ja auch im Leben, dass man sagt, ey, ich weiß um meine Stärken, ich weiß um meine Schwächen, ja, und ich finde meinen eigenen Weg dadurch, was dann am Ende Leben heißt, ja, und finde meinen eigenen Weg.
Das Besondere ja an meinen Lieblingsplatten mit ist, dass Miles Davis zum Beispiel eine Platte gemacht, die heißt Kind of Blue.
Mhm.
Und er hat den Musikern fast gar nichts vorgegeben.
Mhm.
Also er hat eigentlich die Stärken der jeweiligen Musiker in einen Raum reingepackt und gesagt, hier, diese 2, 3, 4 kleinen Mini-Ideen habe ich, füllt sie bitte selber mit Leben aus.
Mhm.
Also auf der einen Seite Kontrollverlust, auf der anderen Seite aber auch Kontrollabgabe.
Ja.
Also zu sagen, du kannst das gut, das übernimmst du jetzt, du kannst das gut. Und wie so ein Regisseur, der erkennt, welche Möglichkeiten da in den jeweiligen Protagonisten stecken und sie am besten herauszukitzeln. Mhm. Das war seine große Stärke. Wir sind ja in der Gesellschaft und auch in der Welt und auch in der Musikwelt, wo ja fast, also der Zufall eigentlich gegen Null gehen soll.
Ja.
Sei es, ich übertrage es jetzt mal auf alles, sei es mal in der Musikwelt, wo findet da wirkliche Improvisation noch statt?
Ja.
Also das, den Moment, den es nur einmal gibt, hast du ganz, ganz selten. Sei es bei einer Popshow, sei es bei einem Konzert, in einem klassischen Rahmen. Dieser Zufallsaspekt, der wird komplett ausgespart. Sei es Versicherungen, sei es ETFs, sei es du schließt einen Vertrag irgendwie sonst wo ab, du buchst eine Pauschalreise.
Ja.
Dieser Aspekt von ich lasse dem Zufall ein kleines bisschen Raum, wird komplett ausgespart in unserem Leben. Ist das sozusagen eine Improvisationsberaubung oder ist das einfach Bequemlichkeit oder Angst vor Kontrollverlust? Warum sind wir so, wie soll ich sagen, so unflexibel geworden?
Ja, ich weiß natürlich nicht, wie es früher war. Ich kann mir vorstellen, dass man dann ähnlich darüber gesprochen hat, ne? Aber ich glaube natürlich, am Ende sind wir Sicherheitstiere. Und genau das, was Miles Davis gemacht hat, ist eigentlich für mich auch immer so ein großes Vorbild, weil er konnte irgendwann nicht mehr sich selber immer ändern, aber er konnte den Kontext ändern, in den er steht. Er hat ja nicht immer sich neu erfunden, wie er Trompete gespielt hat, aber er hat seine Band geändert von einer Jazzbesetzung hin zu einer Fusion- und Rockbesetzung irgendwann. Auch aufs Leben übertragen. Es geht nicht immer darum, sich neu zu finden oder neu zu erfinden. Aber was man in der Hand hat, ist, dass man den Kontext, in dem man steht, ändern kann. Ja, und zum Beispiel mit Freunden. Also ich weiß zum Beispiel bei mir, wenn ich bestimmte Leute nicht an meiner Seite hätte, die diesen Zufall mal riskieren, wäre ich tendenziell auch ein Sicherheitstierchen. Ne? Merke ich in mir. Ich habe zum Beispiel Leute wie dich oder auch Sandra Ludewig, deren Stärke es ist, Momente zu fühlen. Ne? Habe ich auch, aber trotzdem ist es bei euch sehr ausgeprägt, auch dieser Mut zum Risiko, ne? Und zu sagen, habe ich heute Morgen nicht damit gerechnet, aber ich fühle jetzt, wir sollten dorthin fahren, ne? Weißt du, was ich meine? Und es gibt die Leute, ja, und das ist ja ein Kontext, in dem man sich setzen kann, auch wenn man ein Sicherheitstierchen ist, kann man vielleicht einen Blick dafür entwickeln, welche Leute vielleicht diesen Mut haben oder diese Eigenschaften an sich haben und dass man sagt, ey, das tut mir gut, ich will Zeit mit euch verbringen, Und vielleicht findet ihr in mir diese Form, weißt du, was ich meine, diese Sicherheit, die vielleicht in dem Leben fehlt. Also ich glaube, man kann sich da super gut ergänzen. Man muss nur einen Blick für diese Dinge haben.
Ich glaube, was für mich der wichtigste Aspekt ist, und deswegen finde ich es so erstaunlich, dass Improvisation in der klassischen Musik nicht mehr vorhanden ist oder fast gar nicht mehr vorhanden ist, liegt der Sache zugrunde, dass wir nach Perfektionismus streben.
Mhm.
Und Perfektionismus ist der Tod für ganz vieles.
Mhm.
Für eigentlich nicht alles, aber sehr vieles.
Ja.
Besonders wenn es um besondere Momente geht, wenn es um Improvisation geht. Weil bei Improvisation geht es nicht um Perfektionismus, sondern geht es um ein Umspielen, Herumspielen, Herantasten, ein sich freischwimmen und das heißt nämlich auch, wenn du diese fünf Elemente beim Kochen hast, es kann schiefgehen.
Ja. Mit den Gewürzen wäre schiefgegangen.
Also mit den Gewürzen. Umso häufiger, dass du dann aber machst, umso mehr, wie du es ja auch sagst, ist ja Kreativität auch ein Muskel. So ist Improvisation auch ein Muskel.
Ja.
Das heißt, wenn du geübt hast zu improvisieren und relativ viel drauf hast, also wenn man improvisieren möchte, muss man auch irgendwann musikalisch viel drauf haben, kannst du damit besser umgehen und wie soll ich sagen, entwickelst auch Momente in dem Moment, die ganz großartig sein können, die aber ein was nicht in sich haben. Perfektion.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen in einer hochindustrialisierten Welt ist dieser Aspekt Improvisation schwierig manchmal.
Ja.
Also wir sind bei der Deutschen Bahn.
Die müssen viel improvisieren.
Das fordert.
Aber es verändert mein komplettes Bild auf die Deutsche Bahn gerade, weil ich denke, geil, die improvisieren.
Die improvisieren auf jeden Fall.
Die müssen jeden Tag improvisieren.
Und ich finde es ganz interessant, dass Japaner Jazz so lieben.
Stimmt.
Und das so faszinierend finden und wahrscheinlich die Sehnsucht da drin ist.
Ja.
Also jetzt ist das in der neuen Generation ein bisschen anders, aber Jazzmusik war in den 70er, 80er, 90er Jahren ein Riesending.
War
ein
Mekka dort, auf jeden Fall.
Es gibt viele Clubs, die da aufgemacht haben, wo man sich nur trifft zum Jazzplatten hören.
Ja.
Und in Japan, und es gibt noch so Originalvideos, kannst du mal gucken im Netz, so von Original-Jazz-Listening-Clubs in Japan. Und ich frage mich, hat es damit was zu tun in so einem hochperfektionierten Land wie Japan, wo alles pünktlich ist, wo alles durchgetaktet ist, wo es unglaublich viel Etikette auch gibt, dass da trotzdem auch eine kleine Sehnsucht ist nach Unperfektheit, nach Improvisation?
Ja, na sicherlich. Ich meine, ich glaube, wir alle haben diese Momente abgespeichert, wo plötzlich etwas passiert ist in unserem Leben, mit dem wir nicht gerechnet haben. Also, und das im Guten wie im Schlechten, ja, aber ich spreche jetzt eher mal von diesen guten Momenten, die prägen sich sehr ein, wenn wirklich was im Moment passiert. Weil natürlich leben wir alle in Leben, wo wir manchmal schon 4 Tage davor wissen, was wir am Donnerstag um 16.05 Uhr machen. Ne? Und manchmal dieses Eintauchen in einen Moment, und das passiert ja beim Musikmachen, es verändert sich ja die Zeitwahrnehmung. Und das ist ja das Erstaunliche, dass manchmal ein gutes Konzert kann 2 Stunden gehen und du hast ein ganz anderes Zeitempfinden, als du das sonst in deinem Alltag hast. Ne? Also irgendwie bleibt der Moment stehen und du nimmst das Ganze nicht als 2 Stunden wahr. Ne? Und dieses Eintauchen und Einlassen auf einen Moment, das schaffen ja gute Musiker und Musikerinnen, ne? dass man wirklich einen Raum verändern kann, einen Aggregatzustand. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde ist plötzlich alles anders. Und Leute, die davor irgendwie in ihrem Alltag waren, fangen plötzlich an zu heulen, fangen plötzlich an zu lachen. Und ich glaube, dieses Eintauchen, dazu gehört Improvisation, weil es sozusagen dann nicht eine fertige Show vorkaut, sondern in irgendeiner Weise Wahrhaftigkeit ausstrahlt. Und ich glaube, diese Wahrhaftigkeit, die steckt ganz viel in einer guten Improvisation. Oh, große Sätze heute hier.
Ja, ich muss ja über Wahrhaftigkeit dann nachdenken, ob ich das so unterstreichen kann. Aber ich weiß, was du
im besten Falle.
Ich weiß, was du meinst, weil das liegt dann in einer anderen Spielhaltung der Sache zugrunde.
Ja.
Also die Haltung der Protagonisten ist eine andere als von: Ich spule das jetzt hier ab.
Absolut.
So wie so McDonald's Fließbandarbeit.
Ja.
Nichts gegen Mitarbeiter bei McDonald's.
Ja.
Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich fühle die Sache. Wollen wir trotzdem so langsam weitergehen?
Wir gehen zur nächsten.
Oder hast du noch was auf deiner Liste?
Nee, absolut. Ich glaube, wir sind tief genug eingetaucht.
Ihr könnt auf jeden Fall da, es gibt sehr schöne Anekdoten zur Improvisation. Also ich muss dran denken an Liszt, wo Leute zum Konzert gegangen sind. Liszt ist ein romantischer Pianist, wo der sich dann Melodien vorsingen lassen hat.
Mhm.
Und die dann als das war so wie so ein Improvisations- und Entertainer, kann man sagen.
Ich muss mich auch lustigerweise gerade dran erinnern, wir hatten mal 2014 auf unserer Tour, hatten wir ein Radio mit. Und das Radio war eines meiner Erbstücke von Frau Holle. Die war nämlich in diesem Jahr gestorben, zu Himmelfahrt 2014. Sie hatte so ein altes Radio und das Radio haben wir mit auf Tour genommen und wir haben das dann während des Konzertes angeschaltet und es kam halt immer was anderes. Mal war es ein Nachrichtensprecher, mal war es irgendwelche Musik und wir haben dann angefangen mit diesem Radio zusammen zu improvisieren. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, der war wirklich sehr lustig, weil ich habe nur diese Vorgeschichte erzählt mit: meiner Oma ist gestorben und wir haben dieses alte Radio von ihr mit und wir schalten das an und es kommt Killing Me Softly. Und wir mussten dann, und wir haben halt angefangen, über Killing Me Softly beide zu improvisieren, haben ein Mikrofon an dieses Radio geschalten und irgendwann haben wir das Mikrofon weggenommen, das Radio ausgeschaltet und haben dann einfach darüber improvisiert, was wir davor gehört haben.
Die Idee war, dass die Transzendenz eigentlich da ist, durch
absolut.
Das Radio.
Sie hat durch
und
das
uns
Radio
immer
gesprochen.
Wieder Botschaften schickt und sie hatte uns sozusagen.
Es waren Botschaft sehr
geschickt.
Lustige Botschaften
Killing
dabei.
Softly.
Es waren sehr lustige Botschaften dabei.
Bist du dabei? Ey, wir sind bei der nächsten Kategorie. Wir sind bei Deep Talk oder Quatsch. Das bedeutet, es steht eine Box vor uns, wo 4 Zettel drin sind, wo jeweils der andere 2 Themen aufgeschrieben hat. Um darüber jetzt mal zu talken, wir haben ja jetzt noch nicht so viel geredet, deswegen ziehe ich mal den ersten Zettel.
Ja.
Und hier steht Sessions im Tonellis drauf.
Oh ja, legendär. Hier ein, ein Leipziger Club gewesen, über viele Jahre, gerade in unserer Studienzeit, für uns der Ort, wo wir einfach oftmals hin sind. Es war einmal in der Woche Session.
Dienstags, glaube ich.
Dienstags oder so. Ja, ich weiß gar nicht mehr.
Donnerstag war Blues Session.
Ja. Es gab diverse Sessions, aber die im Tonellis waren besonders legendär. Vor allem im alten Tonellis, kann ich mich noch dran erinnern.
Es war die Geisterparty.
Es war die absolute Freakshow. Und es artete immer aus.
Es artete immer aus und es war der Höhepunkt meiner Studienwoche.
Ja.
So auch so ein Höhepunkt, dass man Mittwoch auf jeden Fall nicht weiter studieren konnte.
Ja, man konnte keine Vorlesung besuchen, es ging nicht.
Und ich wusste halt immer, man musste so circa kurz vor 4 Uhr los dort,
ja,
spätestens.
Ja.
Weil 4:30, glaube ich, war die letzte Möglichkeit, dass man beim Burger King noch was bekommen.
Ja, aber es,
also 4:30 nachts.
Aber letztendlich, man konnte dort das ausleben, was man studiert hat. Ne? Also ich meine, das muss man auch klar sagen.
Da ging es viel um Improvisation.
Es ging viel um Nacht Improvisation.
Nachts um 2, wenn ich mich ans Schlagzeug gesetzt habe, war eigentlich klar, jetzt ist es gleich vorbei.
Ja, ich kann mich auch erinnern, wenn ich dann mit Unterhose auf dem Kopf Saxophon gespielt habe und du Schlagzeug, das waren immer ganz besondere Momente.
Ja, Improvisation auf Endlevel.
Auf Endlevel.
Da ist auf jeden Fall keine Perfektion gewesen, aber Wahrhaftigkeit.
Aber es wurde alles verziehen, weil das waren eben die Momente, man hat losgelassen und wenn da ein Solo, manchmal ging ein Solo 10 Minuten und es war auch okay. Weißt du, was ich meine? Das war ja nicht ein Konzertpublikum, was da vor einem saß, sondern man durfte sich ausprobieren. Und das ist eben der Punkt, es musste nicht perfekt sein und du kannst auch nicht verlangen manchmal von 19-Jährigen, dass sie auf eine Bühne rammeln und es alles perfekt ist. Ja, es braucht diese Phase, wo du spielen kannst, wo einfach dieses Gefühl von, was du vorhin beschrieben hast, du hast dich erstmal rangesetzt, hattest 8 Vokabeln und los ging's. Und zur damaligen Zeit, wir hatten ein paar mehr Vokabel, aber es ging darum, sich auszuprobieren. Und das waren die Spielwiesen. Geile Clubs und der ganz besonders.
Es braucht solche Orte.
Ich habe auch mal legendär waren auch die Weihnachtsfeiern von der Hochschule für Musik und Theater. Oh Gott, da haben wir dann manchmal so Massenknutschen gemacht. Wir haben dann auch mit unseren Professoren haben wir geknutscht. Weißt du noch?
Ja, ich nicht. Mit dem
Aber ich und Gaga. Einmal hat mir Gaga die Hand gebrochen fast, weil er mich an eine Wand geschleudert hat. Wir hatten so einen Fake-Zungenkuss. Der hat alle ganz besonders schockiert. Und das war natürlich kein Zungenkuss, aber es sah so aus. Und das hatten wir trainiert. Und dieser Trick wurde auch nachts vorgemacht. Und dann hat mich Gaga an die Wand geschleudert, hat mich so hochgenommen. Und dann haben wir da aber geküsst. Gaga ist ein toller Liebhaber, das kann ich euch sagen. Also ich spreche nicht aus Erfahrung, aber aus Gefühl. Ich weiß es. Es ist doch geil.
Ist geil. Erstens
das
so,
ist doch.
Nein, aber ganz ehrlich, ich gehe manchmal noch auf Sessions.
Ja.
Es ist mir zu brav.
Na gut, aber du kannst auch das Level, was wir damals miteinander hatten, das kann man jetzt nicht von einer normalen Session abverlangen. Das ist jedes Mal.
Ich will immer, dass es ausartet. Ich möchte Exzesse. Wenn man 19 ist, will man doch Exzesse.
Man will Exzess, ja. Aber vielleicht haben die das auch. Du bist noch nicht dabei. Man weiß es ja nicht.
Ist auch gut so, wenn ich nicht dabei
bin. Wir gehen ja inzwischen auch 23 Uhr nach Hause, weil wir dann sagen, morgen früh muss man wieder raus. Die Exzesse kommen halt erst um 4.
Okay, gut. Ja,
kurz vorm Burger King. Antonio, auf dem nächsten Zettel steht Hockey.
Okay.
Hockey. Die Sportart. Und Antonio, jetzt will ich meine Lanze hier brechen. Es geht immer um die Frage der Perspektive im Leben, Freunde. Und ich will einmal sagen, wir sind Weltmeister. Antonio, wir sind Weltmeister und wir sind verdammt oft Weltmeister geworden. Das ist nämlich der Punkt, Freunde. In Hockey. Wir sind gerade Weltmeister geworden. Die Herren sind wieder mal in Deutschland. Also Deutschland ist Hockey-Weltmeister.
Was ist Hockey?
Na, du hast ein wie Eishockey, nur nicht auf dem Eis.
Ach so.
Ja, klar.
Okay, ja.
Und also ein toller Sport, muss man sagen. Ja, es gibt Unihockey, es gibt Eishockey und es gibt halt normales
Hockey. Was ist denn der Unihockey?
Unihockey sind die Schläger anders und du hast so einen größeren Ball, hast nicht so eine Art Puck. So
und Hockey ist auf dem Feld.
Ist auf dem Feld, richtig. Und ein toller Sport, unfassbar.
Ich habe, glaube ich, sogar mal ein Konzert gespielt zur Hockey-WM.
Ja, guck.
In so einem Stadion mit Düsen.
Und Deutschland ist richtig gut.
Aber ich
im
kann
Hockey.
Mich an nichts erinnern. Ist
naja,
krass.
Aber pass auf, wir reden immer darüber,
krass.
Es gibt so viele.
Ist auch schlimm.
Es gibt so viele tolle Musiker in Deutschland und anscheinend gibt es auch wahnsinnig viele gute Hockeyspieler und Spielerinnen. Wir brauchen also mehr Fußballer und Fußballerinnen. Also das ist ein Bereich, da fehlt es noch ein bisschen gerade. Aber ich will es einmal sagen, wir fiebern alle dann auf dieses Fußballding hin, dann wird das ohne Ende kommerziell. Alle sind enttäuscht, wieder ausgeschieden im Achtelfinale. Ja. Guckt einfach Hockey. guckt einfach Hockey, da sind wir mehrfacher Weltmeister und ich will es einfach mal sagen,
hast du's an geguckt? Die Nation,
natürlich habe ich es nicht geguckt, ich habe es verpasst, aber als ich dann gelesen habe, dass wir Weltmeister sind, dachte ich, wie geil, übertrag doch einfach mehr Hockey, das würde vielleicht dem Gefühl der Nation gut tun, weil wir dann das Gefühl haben von, geil, wir sind Weltmeister. Ich wollte es einmal sagen, Glückwunsch an die Hockey-Nationalmannschaft.
Sehr schön. Nächste Thema, Joachim Gauck.
Oh ja, Antonio, was gibt's da zu sagen? Wie, warum, was, wie Joachim Gauck? Warum?
Ist unser ehemaliger Bundespräsident.
Ja.
Und den haben wir schon jetzt zum zweiten Mal kennenlernen dürfen. Haben vor kurzem ein illustres Konzert in Ahrenshoop gespielt.
Mhm.
Für einen geschlossenen Kreis.
Ja.
Für Minister und ehemalige Bundespräsidenten und
ja, es war,
Künstler.
Das, war eine Feier des Kunstmuseums Ahrenshoop.
War schön.
Ja.
Und ein netter Typ.
Und da kamen illustre Leute und eben auch Joachim Gauck. Und es war ganz sympathisch. Er saß direkt vor uns.
Er saß direkt vor mir und ich dachte, ich bin viel zu laut.
Ja.
Ich tue ihm doch wahnsinnig weh wahrscheinlich.
Ja.
Aber egal, ein interessanter Mensch, eine wahnsinnig krasse Biografie. Steht, es ist schon wirklich eine sehr exemplarische Biografie für Osten und Westen.
Mhm.
Und der Nachwehen dieser Wiedervereinigung und was das alles impliziert und was das für ein Mensch ist, wie frei er über Dinge spricht, also über Therapie, wie frei er über Therapie gesprochen hat,
mhm,
über seine eigenen Therapien, über diese ganze Geschichte zwischen Ost und West und ein wirklich toller Bundespräsident, der für viele, gerade im Osten, aber auch ja, sehr herausfordernd war, weil er Themen angesprochen hat, die uns besonders uns ostdeutsche Bürger sehr getriggert hat.
Mhm. Aber
und ich kenne viele,
sagen,
die viele ihn ja sehr, sehr kritisch sehen, gerade im Osten.
Okay, ich habe eher erlebt, dass viele sehr großen Respekt vor ihm haben.
Ja, und ich habe ganz viele...
Was nicht mehr so oft auftritt, dass Leute aus der breiten Bevölkerung wirklich so, sag ich mal, Respekt oder wirklich diese Art von... toll, dass es dich gibt, irgendwie gegenüber Politikern haben. Bei ihm hatte ich das Gefühl und ich muss auch sagen, darüber haben wir vorhin geredet, innerhalb von 45 Minuten hat sich der Aggregatzustand komplett geändert, sowohl in dem Raum als auch in Menschen, weil ich so das Gefühl hatte, durch unsere 45 Minuten Konzert, die wir da gespielt haben, oder lass es eine Stunde gewesen sein, davor hat man sich so freundlich die Hand geschüttelt und danach hätte man auch sagen können, so, wir fahren jetzt zusammen in Urlaub. Also es war wirklich so, also dass man dachte, man ist sich sehr nahe gekommen.
Durch Mucke ist schon echt krass.
War ganz schön, war schön.
Auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit und geil, dass es solche Leute gibt und dass wir so durch unseren Beruf solche Menschen immer wieder kennenlernen dürfen.
Ja.
Und mit denen ins Gespräch kommen kann über so viele Themen, die man eben so sonst so vielleicht nicht so unmittelbar hätte vielleicht. Ne?
Voll. Antonio, letzter Zettel, darauf steht Geigensolos. Das ist natürlich...
Und zwar gebe ich dir den Stab weiter, ja, weil ich kann mich erinnern, auch es gab früher die Session im Protzendorf,
mhm,
ein Ort, den es leider auch nicht mehr gibt.
Ein Club in Leipzig.
Und da gab es ja auch immer wieder Geigensoli.
Gab es da Geigensoli?
Ja, also zu meiner Zeit, ich habe sehr viele Geigensolis gehört.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, kann cool sein. Aber auch sehr herausfordernd. Ich finde Geige schwierig manchmal,
ja,
im Jazz.
Aber das hat ja dann manchmal gar nicht mit Improvisation zu tun, sondern allgemein mit dem Instrument. Ich glaube, meine Wahrnehmung für dieses Instrument ist genau das, was du sagst. Kann richtig geil sein, kann aber auch sehr lange schwierig sein. Ich erinnere mich ehrlich gesagt an einen Geiger, mit dem unser Professor Richie Beirach sehr eng zusammengearbeitet hat. Fast ähnliche Bindung wie bei uns beiden, nur dass leider dieser Geiger sehr früh gestorben ist. Die Rede ist von Zbigniew Seifert. Und ich glaube, das war der Jazzgeiger überhaupt. Und wenn man den hört, dann ist wirklich so teufelsgeigermäßig. Also es ist wirklich unfassbar. Und dann macht Geigensoli richtig Spaß.
Das Interessante ist ja, dass Biggie ja, finde ich, klingt ja eher wie Coltrane.
Ja.
Und Coltrane ist ja nicht so wie jetzt wie bei Sonny Rollins,
oder ja,
Sonny Rollins, der so ein Motiv ausarbeitet und das dann,
ja,
weiterführt, sondern bei Coltrane ist es ja wirklich so, was steckt alles in dem Akkord drin und was nicht?
Ja.
Und was könnte man, ja, alles aus diesen Akkorden herausholen?
Das Instrument an den Rand des Wahnsinns geführt.
Ja, und auch eine ganz andere Art und Weise von Improvisation. Also,
ja,
so wirklich endlose Schleifen von großen Akkordbrechungen.
Mhm.
Und das ist bei Spiggy auf jeden Fall auch so gewesen, dass, ja, du gedacht hast, das hört ja gar nicht auf, ist ja Wahnsinn.
Ja, ist Wahnsinn, unfassbare Energie. Ja.
Okay, haben wir das auch abgeschlossen. Also wir lieben Geigensoli.
Wir lieben Geigen. Antonio, wir haben noch eine Kategorie, was ich dich schon immer mal fragen wollte.
Zinkersmiley wollte ich zu dem Geigensoli noch anfügen, Sascha.
Nein, ich habe das schon richtig verstanden. Entschuldigung, ich habe mir eine Frage aufgeschrieben und wir beantworten die kurz. Kann man deiner Meinung nach zu viel Improvisation üben und dadurch weniger spontan werden? Also sozusagen der Widerspruch in sich.
Das ist eine super Frage.
Ja.
Das ist eine super Frage. Ja, kann man.
Mhm.
Und es gibt ganz viele Beispiele dafür, gerade im Internet auf Instagram.
Ja.
Es gibt unglaublich viele Leute, die teilweise sehr viele Follower auch haben und dann erklären, wie Improvisation funktioniert oder wie man Saxophon spielt. Und ich habe den Eindruck, die wenigsten davon klingen nach sich selber.
Mhm.
Sondern sie klingen nach einer Übung.
Mhm.
Sie versuchen zu klingen wie jemand anderes. Entweder einen berühmten Saxophonisten, den sie nacheifern.
Ja.
Oder weil man so eben so improvisiert. Es wirkt immer mehr wie eine Kopie von einer Art Vorlage von Spielern.
Mhm.
Aber nicht die Grundtechnik des Improvisierens.
Ja.
Die größte und wichtigste Überschrift, die wir vergessen haben bei Improvisieren, ist Zuhören.
Mhm.
Sie hat nichts damit zu tun, also das, ich erkläre das Zuhören, was für mich bedeutet.
Ja, aber sehr richtig.
Dass man nicht das spielt, was man da übt.
Ja.
Und nicht krass Schlagzeug spielt. Es gibt unglaublich große Channels im Internet von tollen Leuten, die nachspielen können.
Ja.
Und die das so verkaufen, als wäre das Improvisation. Sie haben aber das geübt, das so darzustellen, als wäre es Improvisation.
Ja.
Das ist aber nicht Improvisation.
Mhm.
Improvisation heißt, in dem Moment das zu spielen, was der Moment braucht und was sich ergänzt zu dem, was vielleicht meine Mitmusiker und Mitmusikerinnen in dem Moment mitspielen.
Ja.
Das, was Mais vorgemacht hat, dass man einen Teppich legt zum Beispiel und dann die Freiheit aufnimmt und sie wieder verbindet und zu einem Ganzen werden lässt, welches unverwechselbar im Klang ist und nicht reproduzierbar.
Ja.
Das, was wir aber gerade im Internet so sehen, ist ständige Reproduktion von einer Sache, die es schon gibt.
Absolut.
Und das ist keine Improvisation.
Ja. Man muss vielleicht
war das
hier,
so für,
ist nee, nee, ist genau richtig, ist genau richtig erklärt. Und ich finde, vielleicht kann man auch an der Stelle dann sagen, es gibt einen Unterschied zwischen üben, weil das, man kann immer üben, man kann immer besser werden in der Sache, und Mindset, ne, weil das, dieses, egal was ich jetzt geübt habe und egal wie gut ich bin, ich vergesse es jetzt mal und lass den Moment den Chef werden, ne, und höre meinen Mitmusikern zu und komm vielleicht auf Sachen, auf die ich nie gekommen wäre ohne die, und ich ziehe einfach nicht nur meinen Stiefel durch und lass mich begleiten, sondern ich reagiere mal. Das ist ja dann, das hat ja dann nichts mit Üben zu tun, sondern das hat was mit Mindset zu tun, nicht wahr? Deshalb, ich finde es gut zusammengefasst und ist vielleicht ganz gut abschließend zu diesem Thema. Deshalb würde ich sagen, Antonio, wir kommen zur letzten Kategorie, die Duschlieder Pikachu Playlist. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt haben wir viel über Improvisation geredet. Packst du was drauf, was mit Improvisation zu tun hat? Oder sagst du, komm, mir reicht es jetzt aber. Ich will jetzt hier was ganz klar ist.
Ich pack was vom Duschlieder Pikachu drauf.
Yes, jawohl.
Und zwar ein ganz kleiner Part von Improvisation ist mit drin. Und zwar Simcha heißt das Stück.
Ja.
Ein jüdischer Freudentanz.
Ja.
Und ein Stück, was vor kurzer Zeit herausgekommen ist und wo auch ein kleiner Part Improvisation mit drin ist, von deiner Seite aus und auch von meiner Seite aus.
Ja.
Man hört es, wenn man genau hinhört. Nach dem Thema...
Ich verspiele mich ganz krass.
gibt es einen kleinen Part von Improvisation. Ich glaube, es sind bei mir 16 Takte, bei dir sind es 8 oder sowas.
Mhm.
Und da ist ein kleiner Aspekt von Improvisation mit dabei.
Ja.
Genauso auch, wie wir es auch gerade vorgemacht haben, über 4 Harmonien, die sich ganz leicht nur am Ende, nee, insgesamt sind es 7 Harmonien in 8 Takten, welche sich immer wiederholen und darüber improvisieren wir.
Ja, schönes Stück, ein sehr schönes Stück. Es macht mir auch live richtig Freude, muss ich sagen. Das werden wir auch mithaben auf unseren Konzerten. Und das sei auch nochmal gesagt, wir sind diese Woche in Wien, Freunde. Es kann ja sein, dass ihr jetzt in Bremen sitzt und diesen Podcast hört. Aber ich bin mir sicher, ihr kennt Leute in Wien. Ja, ihr kennt Leute in Wien. Deshalb gebt ihnen Bescheid, dass Duschdealer Lukaccio spielt am 11. September im Theater am Spittelberg.
Es sind nur noch wenige Tickets.
Ja.
So ein paar Resttickets nur noch.
Ach, guck mal. Aber trotzdem, also macht...
Wir sind fast ausverkauft, Sasch.
Wirklich?
Ja.
Ah, das hätte ich gar nicht gedacht. Guck mal, Wien. Ja. Aber schickt bitte die letzten Leute nochmal dahin. Es wird eine gute Party. Wir sind mit Gaga dort spielen
auf Simcha.
Wir lieben Wien. Das haben wir doch schon. Das wissen doch die Leute inzwischen hier. Antonio, ich packe drauf. Auch was Improvisatorisches. Eigentlich kann ich sagen, vielleicht von einem unserer absoluten Lieblingssaxophonisten, nämlich von Michael Brecker.
Oh.
Tenorsaxophonist, kam in der Zeit nach John Coltrane, aber für mich wirklich irgendwie, muss ich sagen, wenn ich jemanden nennen müsste am Saxophon nach Antonio Lucaccio, wäre es Michael Brecker.
Er ist weit vor mir, Sasch, er ist weit vor mir.
Ja, aber nicht in meinem Herzen. Weißt du, was ich meine?
Total lieb, aber.
Und wenn ich mit Michael Brecker gespielt hätte, würden die Konzerte anders laufen. Der würde wahrscheinlich sagen, ey, lass die scheiß Ansagen weg. Wir machen nur Mucke. Und dann wäre das Konzert nur noch halb so gut. Weißt du? meine Ansagen sind ja auch improvisatorische Meisterwerke. Manchmal, nicht immer. Aber ich packe, also zurückzukommen, Michael Brecker, ich packe von ihm drauf, von einem Album, das sehr zu empfehlen ist, Nearness of You heißt das. Und Nearness of You, The Ballad Book. Er spielt Balladen mit fantastischen Musikern an seiner Seite. Herbie Hancock ist dabei, der Bassist Charlie Hayden, Jack DeJohnette am Schlagzeug, Pat Metheny an der Gitarre, James Taylor singt bei ein, zwei Stücken noch mit. Und ich glaube, unser beider Lieblingsstück von dieser Platte ist eine Ballade, die heißt Nascente. Und die ist von, ich habe mal geguckt, von dem brasilianischen Musiker und Komponisten Flavio Venturini. Venturini, ich spreche ihn italienisch aus, obwohl er aus Brasilien ist, aber gut. Aber es ist ein wunderschönes Stück mit wunderschönen Improvisationen. Und wenn ihr das Stück hört, ihr könnt einmal darauf hören, das würde ich jetzt auch jedem Musikstudenten sagen, wie die sich den Staffelstab übergeben. Es kommt nämlich am Anfang eine Art Gitarrensolo von Pat Metheny, dann glaube ich ein Klaviersolo von Herbie Hancock und danach ein Solo von Michael Brecker. Am Saxophon. Und das Tolle ist, die beenden nicht nur ihre Improvisation irgendwie so blablabla und mach du jetzt mal, sondern es ist wie in einem guten Gespräch. Die spielen am Ende ihres Solos nämlich nochmal ein, zwei ganz tolle Motive und der nächste Solist kann diese Motive aufgreifen und daraus wieder seine eigene Story machen. Und es fällt ganz toll auf, wenn man dieses Stück hört und diese Improvisation, dass man sozusagen in dem Moment als Improvisator nicht nur sagt, schön, dass ihr mich jetzt 5 Minuten lang begleitet habt, hier jetzt endlich und der Nächste kann dran sein, sondern er übernimmt nochmal Verantwortung für die ganze Gruppe und sagt, ey, nächstes Thema ist Sonnenschein am Nachmittag, improvisiere bitte darüber. Und dann kann der Nächste, hat gleich ein Thema und sagt, ach, da habe ich tolle Erinnerungen. Wie das eben gut funktioniert, in einer tollen Band oder eben, wie in unserem Fall Antonio, auch in einer guten Freundschaft.
Ach, sehr schön gesagt. Freunde, abonniert den Kanal, folgt uns,
Teilt
ihn, kommentiert gerne oder gibt eine Bewertung ab.
War eine schöne Folge.
Ich frage mich immer, ob die Leute uns noch folgen können, ob das nicht schon zu viel, aber das wird man ja merken.
Nee, aber das glaube ich nicht, weil du weißt, wie es ist. Ich glaube, wenn Ärzte Inhalt gewinnt immer und wenn Ärzte sich so darüber unterhalten, dass man es am Ende versteht, höre ich auch gern Ärzten zu. Und dann, wenn die mir dann sogar noch einen Tipp geben über 5 Gewürze, die man miteinander mischen kann, freue ich mich doch umso mehr.
Freunde, macht's gut. Wir sehen uns am 2. Oktober zum Live-Pod, oder 2.
ist es ja.
2. 2. Oktober Live-Podcast in Dresden.
Ja.
Und am 1. Dezember, glaube ich, in Leipzig. Ja. Unser Weihnachts-Podcast. Macht's gut. Schöne Woche euch.
Schöne Woche. Tschüss.